Hallo und herzlich willkommen bei Alle Kinder fertig los, deinem Podcast rund um das Thema Kindheit in Bewegung. Hier gibt es Ideen, Wissen und Mut für alle, die Kinder bewegen und stärken wollen. Ich bin Sophia Bolzano, Sport- und Bewegungswissenschaftlerin und seit über 20 Jahren unterwegs, um Kinder und Erwachsene in Bewegung zu bringen. Für mich ist Bewegung der Schlüssel zu ganz vielen positiven Entwicklungen in unserem Leben. Schön, dass du heute da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alle Kinder fertig los. Heute freue ich mich besonders auf meinen Gast, den Vince Ebert, denn mit ihm verbindet mich nicht nur die gemeinsame Leidenschaft für Bewegung, insbesondere dem Skifahren, sondern wir haben auch eine familiäre Beziehung. Viele kennen ihn als Wissenschaftskomedian, als Keynote-Speaker und Bestseller-Autor. Ich kenne ihn aber auch von zahlreichen gemeinsamen Tagen im Schnee. Wir haben viele Stunden auf Skipisten verbracht, über Gott und die Welt diskutiert und dabei natürlich auch über Bewegung, Lernen, Motivation und die großen und kleinen Herausforderungen des Lebens gesprochen. Denn Vince ist netterweise auch mein Schwager. Schön, dass du heute da bist, lieber Vince. Ich möchte dich kurz vorstellen, und zwar, was du so an Bewegung gemacht hast. Also, was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass du sehr intensiv in deiner Jugend- und jungen Erwachsenenzeit Beachvolleyball gespielt hast. Und du stehst ja seit vielen Jahren auf den großen Bühnen und hast vor einigen Jahren beschlossen, noch mehr beim Skifahren dazu zu lernen. Weil du hast das, glaube ich, spät als Jugendlicher erlernt und dann aufgehört und dann wieder angefangen. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man nie zu alt ist, um noch mal was Neues zu lernen oder in etwas noch besser zu werden. Heute möchte ich vor allem mit dir darüber sprechen, welche Rolle Bewegung in deiner Kindheit gespielt hat, aber auch, was dir der Sport, also das Beachvolleyball, fürs Leben mitgegeben hat und wie du dich natürlich auch für die Bühne fit hält, weil du bist ja nach wie vor sehr viel unterwegs und warum vielleicht Humor manchmal die beste Strategie ist, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Also nochmal herzlich willkommen, lieber Vince. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Habe ich was vergessen?
Nein, hast du nicht. Ja, das ist eh viel mehr, als ich selber noch mich erinnern kann.
Ja, okay. Gut, dann starten wir gleich mit deiner Kindheit und deiner, ich nenne das immer Bewegungssozialisation. Ja. Wenn du da zurückdenkst, wo fand man den kleinen Vince am ehesten? Draußen oder drinnen, sportlich oder eher lesend? Und was waren denn damals so deine Lieblingsspiele, wenn du dich zurückerinnerst?
Also ich bin ja Einzelkind und war jetzt nie so jemand, der da mit Geschwistern irgendwie im Wald rumgetollt ist, obwohl ich ja aus dem ländlichen Gebiet komme. Ich bin relativ früh zum Sport gekommen, weil mein Vater war Trainer von in Amorbach, diesem Kaff, wo ich herkomme, vom Geräteturnen. Ich bin sportlich sozialisiert worden mit Geräteturnen als kleiner Sechsjähriger oder sowas. Und ja, das war rückblickend war das natürlich eine Vollkatastrophe, weil ich halt schon immer ganz schmal war und ganz dünn und wenig und Muskeln und groß und das war immer schlaksig und ich habe mir immer schwer getan, aber Geräteturnen ist natürlich eine super Grundausbildung, weil du lernst natürlich schon auch muskulär dich zu bewegen, koordinativ zu bewegen. Du wirst relativ dehnfähig. Das habe ich dann ein paar Jahre mehr schlecht als recht gemacht. Wir waren dann auch auf Wettkämpfen und sowas. Also Gauturnfeste hieß es damals.
Kann mir das vorstellen. Ja, am Reck zum Beispiel.
Ich habe da zwar großen Ehrgeiz gehabt, aber irgendwann war mir klar, ich werde es nie zu einem großen Geräteturner schaffen. Und habe dann irgendwann so mit 14, 15 in der Schule da gab's dann so eine Gruppe, die hat so Volleyball gespielt. Nachmittags außerhalb der Schulzeit, weil unser Sportlehrer auch ein großer Volleyball-Fan war. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, das kann ich wesentlich besser. Ich war groß, ich habe auch relativ gut mit dem Ball umgehen können. Und das hat sich dann so entwickelt, dass ich eigentlich immer, dann bin ich in einen Verein eingetreten in Amorbach und dann habe ich immer mehr Volleyball trainiert, immer weniger Geräteturnen. Dann habe ich irgendwann mal schweren Herzens meinem Vater gesagt, du Vater, ich höre das mit dem Geräteturnen auf. Er war, glaube ich, schon ein bisschen enttäuscht. und mache mit Volleyball weiter. Mhm. Und das war von Anfang an, da habe ich gemerkt, da geht was voran, mhm. da zahlt sich Training aus, da bin ich talentiert. Und so hat es angefangen.
Ja, super, cool. Also ich kann mich ja, ich glaube, ich bin richtig, wenn ich sage, du kannst immer noch den Spagat.
Ja, eigentlich schon. Ja. Genau. Ich bin so ein Djokovic. Also ja. Der kann ja auch. Ja. Nein, also obwohl ich so groß war, ja. Ich war immer schon sehr gelenkig. Ja. Das war mir in die Wiege gelegt. Mhm. Eigentlich nicht groß verändert. Ja. Also ich müsste jetzt noch mal gucken, aber es sieht gar nicht schlecht aus, glaube ich.
Jetzt hast du schon den Djokovic erwähnt. Den hat es ja, wie du jung warst, noch nicht gegeben. Gab es damals sportliche Vorbilder?
Es waren dann eher so Leute in meinem Ort. Also ich habe damals, wie gesagt, Volleyball in Amorbach angefangen. Die waren für dieses Kaff eigentlich relativ hochklassig, so Bezirksliga haben wir gespielt, Landesliga. Aber es gab zwei Amorbacher, die ein paar Jahre älter waren. Und die haben in Aschaffenburg zweite Bundesliga gespielt. Und die kannte ich so ein bisschen. Und das waren für mich die totalen Heroes.
Ja.
Weil die halt einfach unfassbar erfolgreich waren. Die waren cool, die waren auch nett. Und einer davon, der Markus Bachmeier, der hat mich so ein bisschen unter die Fittiche genommen.
Ja, cool.
Der war so ein bisschen mein Mentor. Mhm. Und irgendwann habe ich mal zum Markus gesagt, du, ich würde gerne, weil ich habe dann auch gesehen in Amorbach, das Potenzial ist endlich vom ganzen Niveau her. Und dann habe ich zu ihm, während meine Eltern in Urlaub waren, habe ich zu ihm gesagt, du, ich würde gerne nach Aschaffenburg wechseln. Mhm. Damals in die zweite Mannschaft. Ja. Die haben auch so Landesliga, Bayernliga gespielt. Aber wo ich gemerkt habe, wenn ich da in die zweite Mannschaft gehe, dann kann ich vielleicht irgendwann mal in die erste kommen und sowas. Und dann hat er gesagt, du, da fahr doch zum Training mit. Mhm. Und dann sind wir mit seinem alten VW Käfer dann immer ins Training gefahren. Und dann habe ich irgendwie, während meine Eltern in Urlaub waren, mich in Aschaffenburg da angemeldet und meine Eltern waren natürlich auch wieder komplett, wie kommst du da hin, du hast schon nicht mal einen Führerschein.
Ja.
Und dann bin ich halt immer dahin gefahren und habe dann ein paar Jahre in Aschaffenburg gespielt.
Cool. Ja. Aber war das dann schon Beachvolleyball oder war das noch
Nein,
Volleyball?
Nein, also das war Hallenvolleyball. Mhm. Das damals gab's Beachvolleyball eigentlich nur in Brasilien und in Amerika. Also ich habe mich dann nach längerer Zeit wirklich bis in die zweite Bundesliga hochgearbeitet, habe dann in verschiedenen Vereinen gespielt, habe dann in Würzburg studiert, in Hammelburg dann gespielt, dann war ich irgendwann in Frankfurt bei Rotheim. Also ich hatte da wirklich, bis ich Anfang 30 war, so eine recht erfolgreiche Volleyballkarriere und irgendwann mal so Mitte der 90er ist dieses Beachvolleyball rübergeschwappt. Damals habe ich in Würzburg studiert und ein kleiner Verein, der TV Eibelstadt, das ist ein paar Kilometer von Würzburg weg, die hatten damals schon die Idee, wir machen da so einen Beachvolleyballplatz, wir machen einen Sandplatz. Und haben die das in Eigeninitiative, haben die als einer der ersten Vereine so einen Sandplatz gebaut.
Ja.
Und dann habe ich auch einen Partner gefunden und dann haben wir mit Beachvolleyball angefangen.
Ja, cool.
Und das war dann
also
irgendwie
quasi ein Pionier.
Genau, mehr oder weniger, ja. Also mittlerweile ist das ja in Europa hochprofessionalisiert und das waren so die Anfänge und wir waren da auch recht gut. Ich bin da irgendwann mal bayerischer Meister mit Andi Rüger geworden und also so hat das hat sich das so entwickelt.
Was hat dich denn da so fasziniert an diesem Beachvolleyball und vorher am Volleyball? Was war denn da das?
Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der egal was er macht, also ich bin jetzt nicht so ein Multiman. Ich bin jetzt keiner, der sagt, ich mache das bisschen, das bisschen, das bisschen, das bisschen, sondern ich habe gesagt, wenn ich was habe, wo ich ein Potenzial für mich sehe, dann will ich für mich das Bestmögliche erreichen.
Ja.
Und ich wusste relativ schnell, schon mit 16, 17 Jahren, wenn ich fleißig bin, wenn ich gut bin, wenn ich richtig hart arbeite, kann ich bis zweite Bundesliga spielen. Erste Bundesliga war nicht drin, das wusste ich, körperliche Voraussetzungen, mhm. Talent und sowas. Aber, und dann war für mich klar, ich will das so intensiv machen, dass ich das bis zu dem schaffe, was mit meinen Möglichkeiten. Ja. So. Das war das eine, dieser Leistungsgedanke. Und das andere war natürlich, weil die Volleyballer schon irgendwie eine coole Gemeinschaft irgendwie waren. Also ich war jetzt nicht so ein Socializer-Typ, aber ich war so ein bisschen der Kasper. Also viele von meinen ehemaligen Volleyball-Kollegen sagen, naja, du hast dein erstes Programm im Grunde genommen in den Umkleidekabinen ausprobiert, ohne dass ich mir das bewusst war. Ich habe immer irgendwie, ich habe das ernst genommen, aber ich habe mich selber nicht so ernst genommen.
Ja.
Weil es ist in letzter Konsequenz, war mir klar, es ist halt nur Sport und es ist nicht mein Lebensunterhalt, es ist nicht irgendwie, wo die Welt untergeht. Und deswegen habe ich, glaube ich, zu diesem Sport eine relativ gute Beziehung gehabt, im Sinne, dass ich es ernst genommen habe, aber nicht zu ernst.
Ja. Was hast du denn durch diesen Sport gelernt, das dir eigentlich bis heute noch hilft? Gibt's da was? Also ich denke, so ein Durchhaltevermögen und solche Dinge.
Also ich war ja, auch wenn ich gesagt habe, dass ich im Volleyball relativ schnell gesehen habe, das geht voran, aber ich habe in Hammelburg dann gespielt und das war Hammelburg war damals so eine Jugend-Junioren-Schmiedekader. Also da kamen ganz viele Leute, die dann ins Volleyballinternat Höchst, also in der Nationalmannschaft gespielt haben. Und da habe ich gesehen, da gibt's Leute in meinem Alter, die wesentlich talentierter sind.
Mhm.
Und ich habe schon immer diese Idee gehabt, ich bin zwar nicht so talentiert, aber ich kann hart arbeiten.
Mhm.
Ich bin diszipliniert. Ich trainiere mehr als die anderen.
Ja.
Und das war so meine stille Hoffnung, dass ich sage, irgendwann mal schlägt Disziplin Talent.
Mhm.
Das wusste ich damals noch nicht, aber da habe ich mich dran geklammert. Und das ist, glaube ich, das, was mich am Sport, das ist die größte Erkenntnis, dass man mit Disziplin, mit sich quälen und mit dem, dass man in letzter Konsequenz dann wesentlich erfolgreicher sein kann, als einfach nur Talent zu haben und zu sagen, es geht schon irgendwie.
Ja, ja.
Und so war ich immer, also auch in meiner Bühnenkarriere. Ich hab immer hart gearbeitet, weil es mir auch Spaß gemacht hat und weil ich auch gewusst habe, ganz viele in der Branche nehmen es nicht so ernst und machen halt, bin immer dran geblieben.
Das heißt aber auch, weil am Anfang, das hast du mal ein bisschen erzählt, am Anfang deiner Bühnenkarriere, da waren ja auch das gespielt vor wenigen Leuten, also es waren schon auch vielleicht auch Rückschläge dabei. Vielleicht hat dir der Sport geholfen, besser mit Niederlagen?
Auf jeden Fall. Ja, dass man natürlich ist es fürchterlich, wenn man ein Spiel verliert oder wenn man von der Bühne geht und denkt, um Gottes Willen, das war jetzt echt schlecht, was ich da gemacht habe. Aber dieses Umgehen mit Niederlagen und dieses Umgehen mit Rückschlägen, das hat bei mir immer so einen Trotz ausgelöst. Dass ich nicht gesagt habe, um Gottes Willen, das hat jetzt überhaupt keinen Sinn, sondern dass ich gesagt habe, das passiert mir das nächste Mal nicht mehr. Also sowas richtig Trotziges.
Ja.
Und ich glaube, wenn man große Sportbiografien und große Erfolgsbiografien sich anguckt, also übrigens sehr zu empfehlen, Rafael Nadal, das Netflix-Special von ihm, die Biografie, also aber auch unzählige andere, nicht nur im Sport, das sind alles Leute, wenn die ihren Werdegang erzählen, wahrscheinlich 99 von 100 Leuten hätten in einer ganz frühen Phase aufgehört, weil das eben nie glatt gelaufen ist. Und sie sind, glaube ich, deswegen so gut geworden, weil sie genau mit diesen Rückschlägen gut umgehen konnten.
Ja, ja. Ja, wunderbar. Du bist ja Physiker. Hast du ja studiert. Was sagt denn die Wissenschaft eigentlich darüber, warum Bewegung für unser Gehirn so gut ist? Du hast ja auch einmal ein Buch geschrieben, das heißt Denken lohnt sich.
Ja.
Und da zitiere ich dich ja auch immer bei meinen Vorträgen. Und da sagst du eben auch, dass wenn man täglich spazieren geht oder laufen geht, dass das sogar Alzheimer stoppen kann. Oder sogar, inzwischen weiß man auch sogar, dass Alzheimer oder Demenz gar nicht ausbricht, wenn man sich viel bewegt und auch unterschiedlich bewegt.
Ja. Also als die Physik liefert darauf keine Antwort natürlich, aber ich bin ja schon immer jemand gewesen, der in den Büchern in anderen Wissenschaftsdisziplinen geklaut und da gewildert hat. Und ich glaube, in der medizinischen Forschung ist es mittlerweile, hat sich das steht mittlerweile, glaube ich, sogar in der Brigitte drin. Dass eben viel Bewegung, das Spazierengehen, Sport, dass viele Dinge eben auch vorbeugt und irgendwie macht es intuitiv ja auch Sinn.
Ja.
Und
Also mein Projekt ist Tanzen besser lernen.
Das glaube ich auch. Eine der großen Longevity-Indikatoren, Tanzen lernen, Koordination, viel mit, also diese körperliche Nähe zu einem Menschen. Manche mögen es, manche mögen es nicht, aber ich glaube, das sind viele Aspekte.
Ja. Du beschäftigst dich ja beruflich unglaublich viel mit Wissenschaft und mit Fakten. Das spiegelt sich ja auch in deinen Programmen wieder. Und warum glaubst du, fällt es Menschen trotzdem so schwer, obwohl es wissenschaftlich bewiesen ist, Dinge zu tun, von denen wir längst wissen, dass sie gut für uns wären? Eben Bewegung, ausreichend Schlaf oder eben auch die weniger Bildschirmzeit.
Also eines der spannendsten Bücher in den letzten 20 Jahren, die ich gelesen habe, ist von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Der ist eigentlich Psychologe, hat aber einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen für seine Forschung. Und der sagt, und das beantwortet hoffentlich deine Frage, also wir sind ein Wesen, das auf der einen Seite schnelle Bedürfnisbefriedigung, also schnelles Denken, ich sehe was und habe ein gutes Gefühl, wenn ich das tue.
Mhm.
Ich esse ein Stück Sachertorte.
Ja.
Ich nehme die Chipstüte.
Ja.
Und gleichzeitig sind wir natürlich, ein anderer Mechanismus ist in unserem Gehirn, dass wir langfristig denken. Wir legen Geld für die Rente zurück.
Ja.
Wir disziplinieren uns eben nicht, das dritte Glas Wein zu trinken, weil wir wissen, morgen oder übermorgen fühle ich mich schlecht.
Ja.
Und diese zwei schnellen und langen Denkmuster, die konkurrieren natürlich miteinander.
Ja.
Und kurzfristige Bedürfnisbefriedigung ist halt einfach auch sehr mächtig.
Ja.
Das wissen wir alle. Und deswegen ist es eben nicht nur das Wissen, dass Rauchen und Alkohol und wenig Bewegung, jeder weiß, dass es schlecht ist. Aber es fällt uns natürlich im täglichen Leben schwer, weil halt die kurzfristigen Annehmlichkeiten so einen die ganze Zeit anlachen.
Ja, ja. Nein, du hast ja auch in deinem letzten Buch, glaube ich, dich ganz viel mit Gefühlen beschäftigt oder auch, dass die Gefühle das Denken übernehmen.
Ja.
Und spielt das dann auch in diese Richtung, aus dem dieses Buch kommt, das du gerade zitiert hast?
Naja, wir sind eigentlich ein denkendes und ein fühlendes Wesen.
Ja.
Also du brauchst natürlich auch, das beschreibe ich auch im Buch, du brauchst natürlich, um einen Impuls zu haben, was weiß ich, erfolgreich im Tennis zu sein oder vielleicht irgendwann mal einen Nobelpreis zu gewinnen oder sich mit Forschung zu beschäftigen. Du brauchst erstmal dieses intrinsische Gefühl, boah, ich bin gerade etwas Großem auf der Spur.
Ja.
Das heißt, der anfängliche Trigger, einer Sache sich denkend anzunähern, ist immer die Emotion.
Mhm.
Also deswegen sagen ja auch viele Wissenschaftler, ich wusste nicht, dass die Theorie richtig ist, aber das Anfangsgefühl, das könnte was sein, was interessant ist, das war immer da. Und dann müssen sich natürlich hinsetzen und sagen, jetzt muss ich Mathematik betreiben, jetzt muss ich ein Experiment machen, dann kommt dieses Rationale. Wenn diese Ratio und das Emotionale in einer guten Balance sind, dann glaube ich, ist das super. Bei manchen ist die Emotion vielleicht oftmals zu viel.
Ja.
Und bei Mr. Spock ist vielleicht die Ratio ein bisschen zu groß.
Eine theoretische Frage noch an dich. Wenn du Bildungsminister wärst, also egal ob in Deutschland oder in Österreich, was würdest du machen? Würdest du mehr Mathematik oder mehr Bewegung in die Schulen bringen?
Boah, das ist jetzt eine große
schwere Frage.
Ja. Also ich habe ja auch im aktuellen Buch sehr viel über den Zustand von unserer Gesellschaft generell gesprochen. Ja. Ich glaube, ich würde es ein bisschen höher aufziehen. Ich würde sagen, ich glaube, wir haben gerade in den westeuropäischen Ländern, ich zähle da Österreich und Deutschland und Frankreich und England so mit dazu, haben wir, glaube ich, ein Riesenproblem, dass wir nach einer sehr großen Phase des Wachstums, wo auch ein Leistungsgedanke da war, wo auch klar war, es gibt ein Leistungsversprechen, so eine Sättigung erreicht. Und es, ich glaube, Guido Westerwelle, der frühere deutsche Außenminister, hat mal Wohlstandsverwahrlosung gesagt. Das heißt also, wenn eine Gesellschaft das Gefühl hat, es ist eh genug Kohle da, wir sind abgesichert, wenn ich irgendwie Mist baue, dann kann ich eigentlich nicht fallen, sondern das System fängt mich in irgendeiner Form immer wieder auf, entsteht natürlich in vielerlei Hinsicht so eine Sättigung. Und ich glaube, das ist das große Problem der westeuropäischen Länder. Wenn man sich in Länder wie Südostasien, also Vietnam oder Indonesien oder diese Länder anguckt, die jetzt vielleicht so auf der Stufe sind, wie wir in der Nachkriegszeit waren, dann haben die natürlich einen größeren Drang. Die haben einen größeren Drang zur Bildung. Die haben einen größeren Drang, sich ja auch zu bewegen, weil sie sagen, ich muss fit sein. Also ich habe neulich ein Interview gehört mit einem amerikanischen Superreichen, der aus ganz kleinen Verhältnissen gekommen ist. Und der wurde gefragt, was die wichtigste Grundvoraussetzung ist, um Leistung zu erbringen. Und er hat gesagt, you need a PhD. Und dann, also PhD heißt eigentlich ein Doktortitel. Ja. Und dann hat er aber gegrinst und hat gesagt, I don't mean a PhD. Ich meine, du musst poor, hungry and driven sein.
Ja.
Und das haben wir, glaube ich, in Deutschland oder in Österreich so ein bisschen verlernt, weil einfach die Rundumversorgung zu groß ist. Und ich glaube, das wirkt sich auf die Gesellschaft als Ganzes aus.
Das heißt aber, wenn du jetzt eben auch einen entscheiden könntest, was glaubst du, brauchen Kinder? Also ich denke, ich bin ja vor allem in der Volksschule unterwegs oder auch im Kindergarten. Was muss dort anders sein, dass wir das wieder haben? Dieses Neugierigsein, dieses Gierige nach Wissen.
Ja.
Wie kriegen wir das wieder dorthin? Was hättest du da eine Idee?
Ich glaube, ich mache mir jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber wir haben eigentlich unserer gesamten Gesellschaft und vielleicht auch den Kindern aberzogen, wir versuchen sie vom Scheitern abzuhalten.
Ja, das stimmt.
Also, das fängt schon damit an, dass wir uns nicht mehr trauen zu sagen, wenn du jetzt nicht abnimmst, dann kannst du nicht am Sportunterricht teilnehmen. Oder dann, also, dass das irgendwie politisch unkorrekt ist, dass man nicht sagen kann, dazu, so funktioniert das nicht. Sondern dass immer gesagt wird, also so im Englischen sagt man Sugarcoating.
Ja.
Nein, das ist, jeder kann alles erreichen. Mm. Blödsinn, nein, es kann nicht jeder alles erreichen.
Ja.
Wenn du 1,70 bist, schaffst du es nicht in die NBA. Und wenn du einen Body Mass Index von 30 hast, dann wirst du in der rhythmischen Sportgymnastik eben nicht gut sein.
Ja.
Und ich glaube, das sich ehrlich machen, zu sagen, so ist es. Und wenn du das nicht bringst, dann kommst du halt nicht in die Mannschaft.
Mhm.
Ich glaube, dass wir, dass ich bin jetzt kein Spezialist für Kinder, aber dass glaube ich, Kinder und eben auch Erwachsene viel besser mit Grenzen umgehen können, wie man sich das vielleicht als Gesellschaft denkt.
Ja. Also wenn ich jetzt so an mich zurückdenke und meine persönliche Entwicklung, da waren immer diese Momente, wo ich Wahrheit von jemandem anderen oder eine Information von jemandem anderen gehört habe, die sehr unangenehm war, aber im Nachdenken dann sehr wahr waren, die haben mir am meisten geholfen.
Ja.
Und das würde auch
ja,
in
ja.
diese Richtung
ja.
gehen.
Und vor allem auch, ich glaube, wir können tausendmal sagen, tu das nicht oder mach das so, ich glaube, Kinder und speziell Teenager hören eh nicht drauf, was man sagt. Ich glaube aber, was sie sehr genau realisieren, wie wir uns verhalten.
Ja.
Wenn ich mich extrem diszipliniert verhalte, wenn ich fleißig bin, dann sieht das ein Kind. Und wenn ich morgens nicht aus dem Bett komme, dann kann ich meinem Kind noch so oft sagen, du musst dich anstrengen. Ja. Dann sagt er, wieso? Der Vater liegt doch da. Ja. Was soll ich denn da?
Ne? Du sprichst was extrem Wichtiges an, nämlich, dass wir Erwachsene Vorbilder sind, egal in was. Und wenn wir es nicht tun, dann haben die Kinder keine Interesse.
Wenn ich noch eine Sache sagen darf, weil dass wir auch ein ganz, ganz komisches Bild haben, weil du Vorbildfunktion hast, wie ein zum Beispiel ein Spitzensportler sein soll. Es gibt jetzt eine Dokumentation über Joshua Kimmich, der deutsche Fußballspieler, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, dass die Deutschen rausgeflogen sind, aber der spielt natürlich in Bayern München seit Jahren schon auf einem absoluten Top-Niveau. Und in dieser Doku, ich habe sie nicht gesehen, aber gibt's eine Szene, wo seine Frau mit ihm im Supermarkt einkaufen geht und sich dann so ein bisschen beschwert, naja, der ist ja total lost, weil er halt nie einkauft.
Mhm.
Und da haben halt ganz viele danach in der Kommentarfunktion gesagt, ja, der könnte sich doch mal um das kümmern und sowas. Und dann ich mir denke, nein, Spitzenleistung geht auch immer einher damit, dass man auf einem anderen Bereich eben vielleicht weniger leisten kann. Also wir fordern zwar Top-Leistungen, aber die Leute sollen sich doch dann bitte verhalten wie ein Sachbearbeiter bei der Generali.
Mhm.
Und wenn man diese großen Sportler, wenn man Djokovic sieht, Djokovic ist, glaube ich, ein ziemlich unbequemer Typ.
Mhm.
Der verhält sich nicht konform in einer gesellschaftlich. Und das ist aber, glaube ich, das ist verbunden mit jemandem, der eine sehr, sehr hohe Leistungsanspruch an sich hat. Du wirst bei Djokovic nie sehen, dass er einen Gegner arrogant behandelt.
Mhm.
Er macht sich vielleicht über die Zuschauer lustig,
die
halt irgendwie hier fett sitzen und sagen, hey, renn mal.
Mhm.
So, aber wenn es um die Leistung, die sportliche Leistung geht, ist er immer wertschätzend.
Mhm.
Und der kann es halt nur nicht leiden, wenn die Gesellschaft von ihm erwartet, was er zu tun hat.
Und wende ich mich noch einmal dem Skifahren zu.
Ja.
Deiner späten Liebe.
Natürlich. Ja. Ja.
Du hast mir erzählt, du hast relativ spät begonnen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, so in den Teenagerjahren, da warst du mal auf Skikurs
von der Schule. Genau, 7., 8. Klasse waren wir auf Skikurs im Zillertal. Genau. Aber das waren halt irgendwie 2x7 Tage so.
Und danach war nichts mehr oder warst du dann noch Skifahren?
Ja, dann war ich dann noch mal mit der Kolbin-Jugend, war ich dann noch mal 1-2 Mal Skifahren. Also so, dass ich es halt irgendwie gelernt habe, mit Fluchtbogen beiziehen, irgendwie runterzukommen.
Okay.
Ich komme ja aus recht kleinen Verhältnissen. Skifahren ist ein teurer Sport. Das war es damals auch schon. Und es war halt nie Geld da.
Mhm.
Und dann im Studium war erst recht kein Geld da. Deswegen habe ich es ganz, ganz lange gelassen. Und dann habe ich irgendwann mal, lief das mit der Bühnenkarriere.
Ja.
Da war dann irgendwann mal Geld da. Aber ich war so viel unterwegs. Mhm. Du kannst dich erinnern, ich habe teilweise 230 Shows im Jahr gehabt.
Wahnsinn,
da war ich einfach in den Tagen, wo ich an Weihnachten, ich war einfach fertig.
Ja.
Bin immer krank geworden.
Ja, stimmt.
Ich war einfach durch.
Mhm.
Und Und
das heißt, du hast tatsächlich dann mit mir wieder so begonnen.
Genau.
Okay.
Und ich bin ja nach Corona sind wir ja nach Wien gezogen. Und dann habe ich zu Valerie gesagt, wenn wir schon in Österreich leben, dann will ich, und ich habe dann auch, dann war auch klar, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ich will einfach wieder. Skifahren hat mir immer Spaß gemacht. Ich will einfach wieder Skifahren machen. Und dann kommt wieder der Leistungs-Johnny raus. Dann habe ich gesagt, ich will jetzt nicht einfach nur ein bisschen Skifahren, sondern ich will das richtig gut lernen. Ich werde es natürlich nie so lernen wie jetzt Leute wie ihr, die mit 4 Jahren auf dem Ski gestanden waren. Aber ich möchte es im Rahmen meiner Möglichkeiten so gut können, dass ich sage, das ist das beste Skifahren, was ich mir vorstellen kann. Und deswegen betreibe ich das so exzessiv. Weil es mir auch Spaß macht.
Also das heißt, es reizt dich, obwohl du schon etwas älter bist, immer noch auf, du sagst, du möchtest der beste Winz auf den Skien sein, der möglich ist.
Ja. Genau, also ich mache das im Vergleich zu Valerie, die sich ja immer gerne mit anderen vergleicht und dann sagt, ich ski genauso lang wie auf Ski wie die Sophie, aber wieso fahre ich schlechter?
Ja.
Und dann sagen, es gibt halt nun mal Unterschiede. Ich habe den großen Vorteil, dass ich mich nicht vergleiche. Ja. Weil wenn ich mit Österreichern Ski fahre, bist du immer, ihr werdet mit Fisspunkten geboren. und da kann ich nicht gegen anstinken.
Ja.
Aber die einzige Bar, die ich mir setze, ist, ich möchte jeden Skiurlaub was Neues dazulernen. Ich möchte besser werden. Und das macht mir einen Heidenspaß zu sagen, ach, so geht es. So bewegt man sich im Tiefschnee. Ach, jetzt habe ich verstanden, was die damit meinen, dass man nicht vorne auf dem Schienbein bleiben muss oder mit den Zehen. Und es macht mir einen Heidenspaß, so einen Fortschritt zu sehen.
Ja, ist nicht viele Videos an, oder?
Ich schaue mir immer Videos an. Der Algorithmus checkt es natürlich von irgendwelchen Leuten, die dann sagen, wie fährt man bei ganz steilen Pisten? Wie fährt man bei schlechter Sicht? Worauf muss man achten? Und das versuche ich dann schon irgendwie sehr physikermäßig, sehr technisch irgendwie umzusetzen.
Also ich möchte jetzt auch an dieser Stelle ein Kompliment machen. Seit wir uns kennen und seit wir miteinander Skifahren, hast du dich unglaublich entwickelt. Und es ist einfach so cool, weil früher haben wir immer warten müssen auf dich und jetzt ist es so, dass du mich teilweise überholst. Und es ist echt cool. Ja. Macht eine große Freude.
Und ich habe noch, von letztem Skiurlaub hat die Valerie wirklich ein kurzes Video gemacht und dann sage ich mittlerweile selber, das sieht ganz okay aus. Also natürlich nicht Marcel Hirscher mäßig, aber
es wird
trotzdem ganz okay.
Ja, cool. Und es sind ja noch einige Jahre.
Ja, natürlich.
Ja. Du beobachtest sicher auf der Piste Familien. Also ich mache das auch, bei mir läuft das ganz automatisch ab. Gibt es etwas, das Eltern beim Skifahren mit ihren Kindern besonders gut machen oder wo du wieder denkst, wie kann man so Skifahren Kindern beibringen oder was machen die da?
Also was ich beim Skifahren wirklich toll finde, dass man tatsächlich sehr, sehr viele Familien sieht, dass es tatsächlich ein Familiensport ist. Also und dass teilweise Eltern mit ihren oder vielleicht sogar Großeltern mit ihren Enkeln dann fahren. Und mir ist es auch nicht aufgefallen, um Gottes Willen, wie lernt er dem Skifahren? Aber das ist einfach, und das ist, glaube ich, auch was ich am Skifahren so mag, dass es so ein Sport ist, das so Generationen auch verbindet. Und dass vielleicht Teenager, die normalerweise mit ihren Eltern im normalen Leben nichts zu tun haben wollen, mit denen zusammen auf der Piste stehen und dann losfahren und dann sagen, vielleicht mal auch ein bisschen schneller losfahren. Mhm. Und dann sagen, aber in der Hütte treffen wir uns, weil Papa zahlt.
Nochmal zurück zu deiner Bühnengeschichte, wo du ja sehr viel auch unterwegs bist mit den Vorträgen und so. Und das muss doch auch ziemlich anstrengend gewesen sein. Du hast vorher gesagt, früher war es noch anstrengender, wo du so viel unterwegs warst. Wie haltest du dich fit?
Also ich habe tatsächlich, wie ich begonnen habe, erfolgreich zu sein, so vor 20 Jahren, dann, und es immer mehr wurde. Und dann habe ich dann irgendwann auch mit dem Sport dann aufgehört. Da habe ich ein paar Jahre wirklich gar nichts gemacht. Mm. Ich habe gute Gene und habe einfach dadurch, dass ich halt so viel und so intensiv in bis 30 Jahre Sport gemacht habe, ist das nicht groß ins Gewicht gefallen. Es war sehr, sehr verführerisch. Ich habe auch nicht groß zugenommen.
Ja.
Ich war weiterhin gelenkig, obwohl ich Nulle gemacht habe.
Ja.
So. Dann habe ich immer mal wieder angefangen mit Laufen und der absolute Game Changer war tatsächlich, wie ich vor, ich glaube, 6 Jahren beim Skifahren komplett unfit auf die Piste gegangen bin und habe mir durch einen ganz blöden Dreher den Meniskus angerissen.
Ja.
Und dann habe ich, da bin ich operiert worden und da habe ich gesagt, sowas passiert mir nicht nochmal. Und dann habe ich angefangen, über diese Verletzung mir so ein Trainingsprogramm aufzubauen.
Ja.
Zu Hause mit Terrabändern und so Slingtrainern und bin dann auch mal zu einem Trainer gegangen, der hat gesagt, stell mir mal was zusammen.
Ja.
Und das mache ich seit 6 Jahren akribisch jeden Tag. Also am Anfang waren es 20 Minuten, dann waren es irgendwann mal 30 Minuten. Inzwischen habe ich Cardio noch mit dazu genommen. Also ich habe jetzt eine Trainingsroutine, die dauert ungefähr eine Stunde, wo dann halt alle Muskulatur mit dem eigenen Körpergewicht. Was ursprünglich der Grund war, ich wollte beim Skifahren, wie das auch jeder Profi weiß, die Saison fängt im Sommer an.
Ja.
Ich wollte beim Skifahren eben nicht mehr, also die, oder das Risiko minimieren, verletzt zu sein.
Ja.
Und mittlerweile macht es mir aber so viel Spaß, dass ich irgendwie fit bin, dass ich muskulär wieder ordentlich, also dass ich jetzt, wenn ich mich im Spiegel angucke, dass ich mit 58 einen Körper habe, wie mancher 30-Jährige nicht, das gibt mir schon auch was.
Ja.
Das ist, kickt mich schon auch in meiner ganz persönlichen Eitelkeit.
Ja. Und du bist ja immer noch viel unterwegs, ja? Das heißt, du machst auch, wenn du auf Tour bist, im Hotelzimmer.
Gnadenlos. Also wenn ich tagsüber nicht dazukomme, weil viel Reisestress ist, komme ich abends um 10 Uhr nach der Show ins Hotelzimmer.
Mhm.
Und dann mache ich meine Routine.
Wahnsinn. Das heißt, du hast eigentlich keinen Schweinehund, keinen inneren. Oder
ja,
kommt der hin?
Also
und
ich habe das. Ja, Disziplin ist mir immer leicht gefallen.
Ja.
Ich habe mich immer. Es war auch so ein bisschen ist so eine arrogante Grundhaltung, weil ich gesagt habe: 9 von 10 Leuten haben keine Disziplin. Ich habe sie und ich zeig euch, wie es geht. Also so ein bisschen so ein innerer Stinkfinger, dass ich sage, ich lass mich nicht von meiner Faulheit dominieren.
Okay.
Also auch so eine fast trotzige Geschichte. So, ich habe jetzt keine Lust, aber komm, überwinde dich. Und ich glaube, das war jeder, der irgendwie sich sportlich überwindet, was zu tun.
Ja.
Am Anfang ist es scheiße, zwischendrin ist es scheiße, aber ich habe es noch nie erlebt, aus einer Sportroutine schlechter gelaunt rauszugehen, als reinzugehen.
Mhm.
Man ist immer irgendwie, hat immer ein gutes Gefühl danach.
Ja.
Selbst wenn man abgekämpft ist, man denkt sich immer, yes, ich habe es geschafft. Und dieses Gefühl, glaube ich, das habe ich immer im Kopf und deswegen überwinde ich mich vielleicht.
Ja. Ja, also cool. Also ich sehe dir ja hin und wieder zu. Und ich finde auch, ich bewundere dich dann immer, weil mein Schweinehund ist halt manchmal größer.
Ja.
Und ich bin nicht so diszipliniert wie du. Und das ist schon sehr cool zu beobachten. Ich hätte noch gerne eine abschließende Frage, dann kommen wir nämlich zu einem Bewegungsblitz. Das sind 7 Fragen, die du dann bitte spontan beantwortest. Und ich hätte noch gern eine Frage, wenn du dir so die Kindheit von heute anschaust. Oder die Kindheit und die Jugendzeit, ja, weil wir haben jetzt diese viele Bildschirmzeit, wir haben immer weniger Bewegung und wir haben diese, was wir heute schon geredet haben, diese weniger werdende Neugier oder diese Gier, sich wo zu verbessern. Was wünschst du dir für die Kindheit oder überhaupt für uns als Gesellschaft? Was muss sich in puncto Bewegung und überhaupt unserer Haltung verändern, dass Kindheit wieder spannend wird? Weil ich finde, dass Kindheit einfach saufad ist momentan.
Also natürlich, da habe ich ja auch viel geschrieben, soziale Medien, das ist ein Riesenproblem. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist tatsächlich, was ich vorhin auch gesagt habe, dass wir, ich glaube, jedes Kind liebt den Wettbewerb.
Ja.
Es macht einfach Spaß, sich zu messen und vielleicht dann zu gewinnen, aber auch, aber eben dieses Messen,
ja,
mit anderen. Plus die Gemeinschaft mit anderen. Ich glaube, das ist tief in uns drin. Und wenn wir aber im Grunde genommen in einer leistungsfeindlichen Gesellschaft sind, oder wo Leistung als was fast verpönt wird. Also es gehört vielleicht jetzt nicht hierher, aber vielleicht, ich würde mal sagen, in 100 Jahren wird man rückblickend Elon Musk in einem Atemzug mit Henry Ford, mit Daimler, mit Bosch, mit Edison nennen, weil er einfach wahnsinnig viel geschaffen hat. Und das Einzige, was vielen Leuten, selbst Leute, die im konservativen Spektrum sind, einfällt, ist: ein einzelner Mensch darf nicht so viel Geld haben. Also das ist das Erste, was kommt. Also dass man in keinster Weise sagt, meine Güte, was der leistet, wie der ins Risiko gegangen ist. Ich meine, der ist mit 0 Cent von Südafrika nach Amerika gekommen. Ja. Das ist ein Selfmade-Typ. Also wenn sowas irgendwie auch öffentlich nicht gewertschätzt wird, sondern man immer nur sagt, ja, aber er hat zu viel Geld. Und ich finde, das muss irgendwie mehr in den Vordergrund, dass wir irgendwie mehr Spaß haben an Leuten, die vielleicht auch unangenehm sind vom Typus her, aber die irgendwie, also dieser Spaß an Höchstleistungen in allen Bereichen. Und dass natürlich auch Leute, die Höchstleistung bringen, vielleicht in einem anderen Bereich ein Defizit haben. Dass sie vielleicht keine besonders sozialen Menschen sind. Dass sie vielleicht ein bisschen rücksichtslos sind. Ja, ist okay. Aber wenn du nicht irgendeine Vision hast und diese Idee hast, ich mach's anders, und dann fällt es dir halt schwer, dich anzupassen. Und ich glaube, diese Wertschätzung brauchen wir mehr. Wir müssen diese Leute abfeiern.
Ja.
Auch wenn sie vielleicht im Privaten unangenehme Typen sind. Aber darum geht's ja nicht. Ich kenne den ja nicht.
Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal runterbreche auf die Kinder,
ja.
Also die Kindheit, das heißt, wir brauchen wissbegierige, leistungsbereite Kinder, die auch von den Eltern unterstützt werden, aber wo trotzdem dieser Hunger bleibt, ich will besser werden oder ich will das finden, wo ich wirklich gut bin und ich muss nicht in allem gut sein, aber ich find was.
Genau, und auch den Kindern glaube ich auch du bist anders vielleicht.
Ja.
Und wenn du anders bist, dann ist das okay.
Ja.
Also diese große Angst, wenn jemand, das vielleicht auch durch die sozialen Medien, aber auch, ich glaube, das ist auch in der Gesellschaft so. Wenn du ein bisschen zu irgendwas eine andere Einstellung, eine andere Meinung, einen anderen Ansatz hast, wirst du sofort sanktioniert.
Mhm.
Und dadurch erzeugt man aber keine Individuen.
Ja.
Und ich glaube, den Kindern auch zu sagen, wenn du es anders machst, ist es cool und scher dich nicht drum, was deine Klassenkameraden sagen. Solange du Passion und Leidenschaft hast, das ist mehr wert, als sich in der Gruppe zu verstecken und zu sagen. Ich fand das übrigens ganz, ganz schlimm. Wir nehmen das Interview ja auf, 2 Tage nachdem die Deutschen rausgeflogen sind gegen Paraguay. Da gab es diese Szene Elfmeterschießen und Joshua Kimmich hat gefragt, wer schießt. Und dann haben sich fast alle weggeduckt.
Okay.
Ja. Und dann haben sie diesen Tar, der noch nie in seinem Leben einen Elfmeter geschossen hat, Jonathan, den haben sie vorgeschickt. Und der hat's dann gemacht. Mhm. Der hat verschossen, ist jetzt der Depp der Nation, aber er hat's wenigstens gemacht.
Mhm.
Und die anderen haben sich feige weggeduckt. Hochbezahlte, hochversierte Spieler, die aber im Zweifel sich nicht den Mut hatten, irgendwie es sich in diese Kontroverse zu begeben.
Ja.
Und ich glaube, das müssen wir ändern. Wir müssen den Mut haben zu sagen, dann geh halt voran und wenn du scheiterst und wenn du Mist baust, dann ist es okay.
Das ist ein super Kuss. Mut tut gut. Ja. Jetzt kommen wir zum Bewegungsblitz, lieber Vince. Lieber Vince, wie schon angekündigt, jetzt kommt der Bewegungsblitz. Das sind 7 Fragen, die ich allen meinen Interviewpartnerinnen stelle. Und zwar Nummer 1. Wenn du für einen Tag Bewegungsminister wärst, welche Regel würdest du morgen einführen?
Das ist schwer.
Ich weiß.
Ich würde Ministerien abschaffen, die einem sagen, was sie zu tun haben.
Okay. Gut. Dann, was ist dein Ziel für den nächsten Winter beim Skifahren? Was soll danach anders sein?
Also erstmal tatsächlich in meinem Alter verletzungsfrei durchzukommen. Ja. Und das habe ich ja schon in den letzten Jahren gelernt, nicht mehr zu schnell zu fahren, sondern mehr auf Technik und weniger auf Geschwindigkeit zu gehen.
Gut. Was war dein wildestes Bewegungserlebnis als Kind, was vielleicht deine Eltern nie erfahren haben?
Ich habe einmal beim Fußballspielen auf einem Spielplatz wollte ich einen Ball hinterherlaufen und habe geguckt und bin dann irgendwie an eine Stange hier, also so wirklich
so
Dong hingeflogen und das Blut ist rausgespritzt. Das war zum Glück nichts gebrochen, ja. Aber heute wäre das wahrscheinlich eine Riesen. Ich glaube, meine Eltern haben es nie erfahren. Wobei, ja. Sie haben es wahrscheinlich erfahren, ja. weil es alles blau war. Aber damals hat man gesagt, komm, geht schon irgendwie.
Ja. Ja. Welches Geräusch verbindest du mit Bewegung?
Ja.
Welches Spiel hast du als Kind geliebt? Das kann jetzt ein Mensch ärgere dich nicht sein oder irgendein auch ein Ballspiel oder was anderes. Wo du sagst, das war super cool.
Ich war ein sehr schlechter Verlierer. Ich hab's gehasst. Ich weiß ja. Nicht. Beiden Eltern haben gearbeitet und meine Oma hat mich immer mittags beaufsichtigt und die hat immer Römme gespielt mit mir. Und ich habe es am Anfang geliebt, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass sie mich gewinnen hat lassen, was mich dann auch nicht befriedigt hat, weil man will irgendwie ja unter Top. Also wenn ich verloren habe, fand ich es scheiße.
Ja.
Aber wenn sie mich gewinnen hat lassen, fand ich es auch nicht gut.
Ja. Aber soweit ich weiß, spielst du jetzt mittlerweile schon wieder.
Ich bin jetzt so wirklich altes Ehepaar. Wir spielen nachmittags immer ein paar Partien Römmi.
Ja,
und
schön.
Ich bin mittlerweile ein sehr guter Verlierer, die Valerie überhaupt
nicht. Ja, das weiß ich. Apropos, welche Niederlage hat dich am meisten weitergebracht, wenn du so dein Leben Revue passieren lässt, so als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener? Es kann im Sport sein, es kann was anderes auch sein.
Also eine Geschichte, die ich mehrfach auch schon mal in Interviews erzählt habe. Ich habe ja ein paar Jahre Unternehmensberatung gemacht nach dem Studium und wusste nicht so richtig, wo ich hin wollte, habe dann gekündigt und habe mich dann neu beworben für einen Industriegasehersteller im Bereich Unternehmenskommunikation. Und dieses Vorstellungsgespräch lief super. Und 2 Tage später hatte ich die Absage. Und dann habe ich diese Personalchefin angerufen und habe gesagt, woran lag's? Und dann hat sie zu mir gesagt, Herr Ebert, Sie waren eigentlich unser Idealkandidat, aber sind Sie mal ehrlich, Sie wollen diesen Job doch gar nicht. Das hat mir so ins Gesicht reingeholt und ich war damals komplett entsetzt. Und im Nachhinein war das im Grunde genommen der Start für alles, was ich dann später gemacht habe, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, die trifft einen Kern und sie hat was erkannt, was ich selber vielleicht bei mir nicht erkannt habe.
Ja.
Und das war der Start, dass ich gesagt habe, ich gehe auf die Bühne, ich mache was komplett anderes.
Ja.
Und da bin ich der Frau heute noch dankbar.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja.
Letzte Frage. Bewegung ist für mich, bitte vervollständigen. Bewegung ist für mich...
Gute Laune.
Ja, für mich ist es Freiheit auch.
Ja.
Ich finde, beim Skifahren gerade ist es so,
da
kann man an nichts anderes denken, oder?
Ja.
Und dann fahren wir so dahin. Gut, an der Stelle gebe ich auch immer 3 Bewegungstipps, die ich habe versucht, eine Ski-Edition zu machen.
Ja.
Also, das erste, im Winter nicht erst nicht im Skiurlaub aktiv zu werden, hast du gesagt, im Sommer starten wir schon.
Im Sommer startet die Saison.
Genau. Viele Menschen erwarten ja, dass ihr Körper am ersten Urlaubstag funktioniert und dann passieren ihm Verletzungen. Und man kann das ganz einfach im Alltag einbauen mit vielen Treppensteigen. Ihr wohnt ja im zweiten Stock ohne Lift, ich im dritten mit Lift, der aber ob der Hitze aufgegeben hat. Also Treppensteigen, Spaziergänge, Kniebeugen oder auch Balanceübungen machen, weil Gleichgewicht ist das A und O beim Skifahren.
Genau, also die Mikromuskulatur und sowas. Also ich habe neulich ein Interview mit Katharina Witt, die Eiskunstläuferin, die auch immer noch aktiv ist. Und die hat gesagt, sie trainiert natürlich jetzt vollkommen anders. Ja. Sie trainiert, macht viel Dehnung, macht viel Mikromuskulatur und weniger irgendwie Gewichte pumpen, sondern also altersgerecht anpassen. Ja. Und hört sich mal so blöd an, altersgerecht anpassen. Aber,
also das, was ich immer wieder versuche einzubauen, ist beim Zähneputzen auf einem Bein zu stehen. Ja. Also man kann ja auch in den Alltag das einbinden oder einfach auch wirklich mal die Augen zumachen. Ja. Nur auf einem, da fängt man so zum Wackeln an, das ist unglaublich. Ja,
es gibt diese alte Männer-Challenge, dass man auf einem Fuß steht und sich versucht, auf dem, mit dem anderen Fuß die Socken und die Schuhe anzuziehen. Ja. Das ist super geil.
Ja, ja. So wie du, und ich mache das auch, ich probiere wirklich tatsächlich jedes Jahr was Neues zu lernen beim Skifahren. Und es kann ein Mini-Ding sein oder dass ich mir denke, der Schwung, den möchte ich jetzt einfach noch einmal, der muss noch mal besser gehen. Ja. Ja? Also dass man auch immer wieder, also dass man nicht einfach in der Komfortzone, wie es so schön heißt, bleibt, sondern dass man tatsächlich auch immer wieder was Neues probiert und sich auch challenged oder sagt, was ich jetzt für diesen Winter vorhabe, ich möchte mir gerne auch mal einen Skilehrer nehmen, der mit mir dann zum Beispiel im Gelände was übt, weil da bin ich nicht so gut. Ja. Also einfach lernen hört nicht auf.
Ja, ja? Ich bin letztes Mal in Laax war das letzten und da war so eine neben der Piste so eine Buckelpiste und da habe ich mir irgendwie natürlich Videos angeguckt, wie fährt man Buckelpiste. Und dann habe ich versucht so ein bisschen nachzumachen und ich bin unten angekommen, ich war schweißgebadet. Ja. Aber es hat funktioniert. Ja. Und dann nach dem zweiten, dritten, vierten Mal. Und das macht einfach Spaß. Es ist natürlich irgendwie, ich glaube, jeder hat Respekt vor was Neuem. Das ist ganz normal. Aber es ist unschlagbares Gefühl, wenn man diese Angst oder diese Widerstände überwunden hat und sagt, ich habe es trotzdem gemacht. Weil jeder hat Furcht und jeder hat irgendwie Angst zu versagen. Das ist überhaupt nicht, selbst Djokovic hat, glaube ich, Schiss zu versagen. Aber was man von diesen Leuten lernen kann, dass sie sagen, trotz dieser Angst und trotz diesen Widerständen mache ich es trotzdem. Ja.
Jetzt kommen noch die Buchtipps. Wir haben ein paar Bücher schon erwähnt. Das, was ich nach wie vor großartig finde, ist dein Buch, das heißt Denken lohnt sich. Das hast du, glaube ich, 8 geschrieben. Ja. Da geht es um kritisches Denken, Neugier und auch immer dieses wissenschaftliche Hinterfragen.
Und es ist auch saulustig.
Es ist saulustig, ja. Und das letzte Buch von dir, das heißt What the Fuck Deutschland, warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben, da schaust du auch mit ganz viel Humor, aber auch sehr präzise drauf, wie Deutschland gerade so tickt.
Und Österreich übrigens auch.
Österreich auch.
Es ist ja, die Probleme sind ja dieselben und in Österreich ist es halt noch ein bisschen gemütlicher. Aber
es ist schon ähnlich.
Es ist gesellschaftlich ähnlich.
Und dann hast du ja auch während unseres Interviews ein Buch noch genannt. Kannst du das noch mal wiederholen?
Schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann. Ist auch schon ein bisschen älter, aber beschreibt perfekt, warum wir Dinge tun oder nicht tun, und ja, also absolute Empfehlung. Ja.
Also all diese Sachen, Bewegungstipps, Buchtipps und so weiter stehen dann natürlich in den Shownotes, auch die Internetseite vom Vince, dass ihr schauen könnt, was der Vince alles sonst noch so macht und wo man ihn vielleicht auch live sehen kann. Lieber Vince, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir haben uns, glaube ich, ganz gut wie beim Skifahren durch einen Slalom durchbewegt und sind ein bisschen gesprungen, aber ich denke mir, das macht es einfach auch aus. Ich finde, deine Geschichte zeigt so schön, dass du, auch wenn du dieses Turnen dann war nicht so deins, dass du dann den Weg übers Volleyball, übers Beachvolleyball, über dieses späte Skifahren entdecken, jetzt dazu gefunden hast, dass du wirklich täglich Sport machst, also unglaublich, und dass du auch diese Liebe zum Skifahren entdeckt hast und auch immer wieder was Neues lernst und einfach auch durch die Bewegung, und darum geht's ja hier in dem Podcast vor allem, dass du durch die viele Bewegungen einfach fit wie ein Turnschuh bist.
Ja, und es macht einfach, ich habe vorhin gesagt, gute Laune, also das ist ja auch bewiesen, dass man sagt ja depressiven Leuten immer, sie sollen spazieren gehen, sie sollen sich bewegen, sie sollen ans Licht gehen. Und jetzt bin ich nicht depressiv, aber ich merke einfach, man geht selbstbewusster durch den Raum, wenn die Muskulatur einen dazu, dass ganz automatisch, dass man aufrechter geht. Das macht schon auch was mit dem Geist. Ja. Also das ist einfach so.
Ja, und es ist auch so, weil du das jetzt erwähnt hast, du hast einen stressigen Beruf, ich manchmal auch. Und wenn ich mich dann bewege, um diesen Stress auch wieder loszuwerden, das finde ich ist auch noch ein wunderbares Gefühl. Wenn das einfach dann sich wieder normalisiert und man ist dann einfach wieder bei sich, das finde ich auch so fein.
Und ich finde es einfach auch nochmal super in der Austrian Lounge, weil ich bin ja nur auf Flughäfen unterwegs, in der Austrian Lounge in meiner Altersgruppe den geringsten Body Mass Index zu haben.
Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Also vielen Dank, dass du heute Gast warst. Ich habe es sehr genossen. Ich habe, trotzdem wir uns jetzt schon so lange kennen, auch was Neues erfahren. Ach komm. Und ich denke mir, es war, glaube ich, auch für die anderen was dabei. Schön, dass ihr da wart, und wir sehen uns beim nächsten Mal, und denkt dran, bleib in Bewegung.
Kinder brauchen Bewegung, aber im Alltag kommt sie leider oft zu kurz. Das Buch »Alle Kinder fertig los« aus dem Falter Verlag zeigt, wie Kinder spielerisch gefördert werden können. Mit 33 Ideen für drinnen und draußen, viel Fachwissen und praktischen Tipps für Eltern und PädagogInnen. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Und natürlich auf faltershop.at.
Danke, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst. Erzähl es gern deinen Freunden, deinen Freundinnen oder Kollegen, Kolleginnen, und hilf mit, noch mehr Bewegung in die Welt zu bringen. Wir brauchen das ganz, ganz dringend. Hast du Ideen, Fragen oder eine Bewegungsgeschichte für mich oder sogar einen spannenden Interviewgast? Ich freue mich auf deine Nachricht. Einfach an podcast@allekinderfertiglos.at. Dieser Podcast ist auf allen gängigen Plattformen zu erleben. Alle Infos findest du auch auf allekinderfertiglos.at. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleib in Bewegung und pass gut auf dich und die Kinder in deinem Leben auf.